Europa fällt fast ein bisschen runter, nicht nur in der allgemeinen Politik, auch bei uns in der Berichterstattung, denn am 7. Juni in gut 3 Tagen wird nicht nur ein neues Stadtparlament gewählt, auch ein neues Europaparlament. Und man muss ehrlicherweise sagen, wir sind ein Lokalradio und haben das ein bisschen stiefmütterlich behandelt, lieber Herr Smetan, oder?
Ja, auf jeden Fall. Europa ist eigentlich so wichtig, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, wie Sie schon gesagt haben, Herr Rose, es fällt einfach hinten runter. Und das, obwohl es so viele spannende Themen gibt, über die man sprechen könnte.
Es ist so weit weg. Andererseits ist es auch so nah dran, weil viele Gesetze, die uns betreffen, in Brüssel gemacht werden, im Europaparlament besprochen werden. Und einer, der mal im Europaparlament sitzen möchte, ist Dr. Holger Poppenhäger, 57, geboren in Kassel, lebt in Erfurt, 52 Jahre alt, ist verheiratet und möchte für die SPD ins Europaparlament. Und jetzt ist er bei uns zu Gast im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Poppenhäger.
Schönen guten Morgen.
Legen Sie Wert auf das Herr Doktor oder darf ich Sie einfach mit Herr Poppenhäger ansprechen?
Also ich habe den Doktor ehrlich erworben und muss ihn überhaupt nicht immer hören. Also es reicht, wenn ich ihn habe. Sie können mich immer mit Holger Poppenhäger ansprechen.
Wie sprechen Sie die Leute am Stand an oder wenn Sie sie aufsuchen? Sagen die denn, irgendwann gehen die zum Du über und sagen, Mensch, du Holger oder Herr Poppenhäger oder Herr Doktor? Oder wie reden die Leute mit Ihnen, wenn Sie so sagen, Sie schon ein paar Mal mit Ihnen gesprochen haben und doch ein persönliches Verhältnis zum Wahlvolk gehabt haben?
Also es ist eine Frage, wer einem gegenübersteht. Ich würde sagen 50% zu 50%. Viele sagen einfach du. In der Tat, da muss man sich gewöhnen, wenn man Kandidat irgendwo ist.
Das beschreibt der Oberbürgermeister auch, dass dann viele dann duzen und dann mit Andreas ansprechen und sagen, ja, damit muss man dann umgehen. Ist ja auch klar, die Leute sehen Sie an jedem Baum hängen und an jedem Plakat. Sie sind sozusagen präsent für die Menschen und sie sind dann bekannt, zumindest vom Bild her. Macht das viel aus, so eine Plakatkampagne, dass die Leute Sie schon mal gesehen haben?
Erstaunlicherweise nehmen viel mehr Leute die Plakate wahr, als ich zunächst geglaubt hatte. Also es zeigt sich, dass Plakate immer signalisieren, Achtung, es findet etwas statt, es findet eine Wahl statt, Achtung, es findet eine Europawahl statt. Und dass ich in Erfurt hänge, hat natürlich auch eine Besonderheit, dass ich in Erfurt gezielter hänge als in anderen Städten, hängt natürlich damit zusammen, dass ich als Erfurter Kandidat auf der Bundesliste der SPD stehe. Und da bin ich ja der einzige Erfurter Kandidat und das ist eine Besonderheit, ja.
Kann ich Sie denn persönlich wählen? Bei Europawahl ist es ja ein bisschen anders. Bei der Kommunalwahl kann ich die Kreuze bei einer mir lieben Person machen, die ich ganz gut finde, zumindest politisch. Kann ich ein Kreuz machen, 2 oder 3? Geht es bei Europa auch?
Bei der Europawahl ist es so, dass man nur eine Stimme hat und diese eine Stimme kann man auf eine Partei geben oder kann man einer Partei geben. Ich selbst stehe auf Platz 28 der Bundesliste der SPD und dafür braucht man bundesweit etwa 26%. Und ich bin für die SPD derjenige Thüringer, der am besten platziert ist.
Das heißt, wenn die SPD mit einer bestimmten Stimmenanzahl ins Europaparlament kommt, dann sind Sie mit dabei.
Also wenn die SPD am Wahlabend circa 26%+ erringt, wovon ich ausgehe und was wir alle hoffen, dann wäre ich im Europaparlament dabei und würde dann dort Erfurt als erster Erfurter überhaupt vertreten.
Was machen Sie, wenn es nicht klappt?
Wenn es nicht klappt, muss ich von der Politik nicht leben. Ich bin sozusagen Hobby- und ehrenamtlicher Politiker. Ich bin Kreisvorsitzender der SPD Erfurt und beruflich im wissenschaftlichen Dienst des Thüringer Landtags, arbeite dort in der Verwaltung, bin Justiziar und kehre dann zurück in meinen Beruf.
Was macht eigentlich der innere Dienst im Thüringer Landtag? Sie beraten die Politiker, ob die Gesetze, die sie machen, auch rechtskonform sind? Kann man das so vereinfacht sagen oder wie habe ich mir das vorzustellen, wie Ihr Job aussieht?
Also die Beratung der Ausschüsse und Parlamentarier und Fraktionen erfolgt durch einen kleinen Stab an Mitarbeitern, das heißt wissenschaftlicher Dienst. Und die wiederum bereiten die Gesetze mit vor, die Ausschusssitzungen, aber auch so banale Dinge wie Reisen von Abgeordneten, zum Beispiel nach Brüssel, wo ich mehrfach natürlich dabei war als zuständiger Referent für den Ausschuss für Justiz und Europaangelegenheiten. Und insofern hatte ich die Gelegenheit, auch die europäischen Angelegenheiten über die letzten 10 Jahre sehr intensiv zu verfolgen.
Trotzdem nochmal, Sie bereiten das vor, beraten juristisch, aber wie ist Ihre tägliche Arbeit? Was machen Sie, wenn Sie jetzt also nach der Wahlwoche dann wieder in den Landtag gehen? Was tun Sie da täglich? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
Ich bin zurzeit Justiziar im Thüringer Landtag. Ein Justiziar ist zuständig zum Beispiel für die Führung von Prozessen, die der Thüringer Landtag führt. Möglicherweise auch die einzelnen Fraktionen führen im Namen des Landtags. Ich bin auch zuständig für den inneren Dienst, das heißt sämtliche Mitarbeiter von der Hausverwaltung über den Bewachungsdienst bis zum Postdienst. Und ich bin an dritter Stelle auch zuständig für zwei Kommissionen, die sogenannte Parlamentarische Kontrollkommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes und die sogenannte G10-Kommission. Das ist eine Kommission, die zuständig ist für die Brief- und Postkontrolle in Thüringen.
Nun wollen wir zu Ihrem politischen Job kommen. Sie sind Kreisvorsitzender der SPD, haben also den Oberbürgermeister auch beraten, wie manche sagen, vielleicht nicht immer gut, weil er sagen, die eigene Hausmacht in der SPD-Fraktion nicht unbedingt hat. Seit wann sind Sie dann der Berater von Herrn Bausewein?
Der Begriff Berater ist ja nicht definiert, sondern ich bin der Kreisvorsitzende. Und der Kreisvorsitzende stützt sich auf einen Kreisvorstand und natürlich auch auf die Stadtratsfraktion. Und ob alle Entscheidungen, die wir die letzten Jahre getroffen haben, gemeinsam getroffen haben, ob die immer glücklich waren, da mache ich natürlich ein Fragezeichen. Also Fehler macht jeder. Und das mögen dann andere beurteilen. Das möchte ich jetzt nicht machen an der Stelle.
Zur Kommunalwahl und zu den kommunalen Problemen kommen wir später noch. Reden wir mal über Europa. Das ist ja für viele Bürgerinnen und Bürger weit weg. Die sagen, ach naja, wer da in Brüssel sitzt und so, das ist, interessiert uns nicht. Wir wollen doch erstmal an der Kommune gucken und im Land und da nochmal ein bisschen im Bund. Aber Europa ist doch näher, als wir glauben, oder?
Ja, zumal in Erfurt. Wer durch Erfurt mit offenen Augen geht, kann an jeder Ecke Europa entdecken. Ganz prägnante Projekte in Erfurt sind bezahlt worden mit europäischen Mitteln. Ich fange mal an mit dem Kinder- und Medienzentrum. Das Kinder- und Medienzentrum an der Messe ist zu 80% mit Mitteln der Europäischen Union bezahlt worden. Ich hatte neulich dort einen Besuch mit der ehemaligen Kommissarin für Regionalpolitik, so heißt das, Frau Monika Wulff-Matthies. Und der Geschäftsführer dort hat uns also nochmal versichert, dass dieses Zentrum für Kinder und Medien, wo Erfurt in Deutschland mittlerweile führend ist in der Produktion von Kindermedien, dass das ohne Mittel der Europäischen Union überhaupt nicht entstanden wäre. Das zweite Beispiel, was auch jeder Erfurt und jede Erfurterin kennt, ist das Angermuseum, was auch zu weit überwiegenden Teilen im Moment mit Mitteln der Europäischen Union finanziert wird. Aber nicht nur das, sondern auch die Steine auf dem Willy-Brandt-Platz, wenn man aus dem Hauptbahnhof tritt. Auch das ist mit Mitteln der Europäischen Union finanziert worden.
Nun sagen ja viele Europakritiker, dass es zwar schön ist, dass Europa so viel Geld auch in den Osten Deutschlands investiert hat, aber auf der anderen Seite finanziert sich Europa ja damit einen sehr großen Verwaltungsapparat. Denken wir nur an die zwei Parlamentssitze in Straßburg und Brüssel. Wäre es nicht günstiger gewesen, was viele Europakritiker sagen, das Geld tatsächlich auch national anzulegen und wäre dann die Dividende, die wir jetzt tragen würden, nicht größer?
Ich will in diesen Argumenten nicht jede Logik absprechen. Ich möchte aber dagegen halten, dass wir gemeinsam in der Europäischen Union auf jeden Fall besser aufgehoben sind, gerade in der jetzigen ökonomischen Krise, als wenn das Deutschland oder gar Thüringen auf eigenem Weg versuchen würde. Wir haben im Moment den Vorteil, dass wir erhebliche Mittel der Europäischen Union in Thüringen bekommen. Es gibt im Wesentlichen drei Fonds, so heißt das in Europa, mit denen die Mittel verteilt werden. Das ist der Europäische Fonds für Regionalentwicklung. Die eben genannten Bauwerke, die ich genannt habe, sind finanziert worden daraus. Es gibt den Europäischen Fonds für den Europäischen Sozialfonds. Hunderte Projekte in Thüringen, die sich mit Arbeitsbeschaffung, mit Fortbildung, mit Ausbildung insbesondere auch von Jugendlichen beschäftigen, sind finanziert worden. Und es gibt natürlich auch nach wie vor erhebliche Subventionen für die Thüringer Landwirtschaft. Insgesamt wird das den Rahmen bis 2013, dann ist das Ende der jetzigen Förderperiode erreicht, von 2,1 Milliarden Euro erreichen.
Am 7. Juni, also jetzt am kommenden Sonntag, wird ein neuer Stadtrat gewählt, aber auch ein neues Europaparlament. Und da bin ich ein bisschen unsicher mit den Kandidaten. Gibt es Kandidaten für Erfurt? Kann man sozusagen einen Wahlkreis wählen? Nein, man kann eine Partei wählen. Und wenn man Glück hat, dann kommt auch jemand, der im Europaparlament sitzen wird, auch aus Erfurt. Und der Einzige, der aus Erfurt kommt, zumindest für die SPD, ist Dr. Holger Poppenhäger. Deswegen hat er auch sozusagen plakatiert für Europa. Und wir wollen ein bisschen rausfinden, was er denn da in Brüssel so treiben will, wofür sich einsetzen will und vor allen Dingen, wie so seine politische Vergangenheit ist, wie man ihn einzuordnen hat. Er ist natürlich SPD-Mitglied, war von 78 bis 84 Mitglied der JUSO-Hochschulgruppe in Gießen, war Vorsitzender der Studentenvertretung der Universität Gießen und so weiter. Kommt eher aus dem linken Spektrum, wenn ich ihn mal so einordnen darf, vom Forum Demokratische Linke 21, Nachfolger vom Frankfurter Kreis. Sind Sie, Herr Poppenhäger, eher ein Altlinker, sozusagen einer von denen, die links von der Mitte in der SPD einzuordnen sind? Oder wie kann ich, in welche Schublade könnte ich sie stecken, wenn ich das wollen würde?
Ja, also ich habe überhaupt kein Problem, mich als links der Mitte zu bezeichnen, aber das ist ja auch der Status der Volkspartei SPD, die natürlich die Partei der linken Mitte ist. Insofern will ich Ihnen da gern zustimmen.
Das heißt, Sie sind eher ein Linker und Sie stehen auch zum demokratischen Sozialismus, der noch im Programm der SPD steht.
Auch das neue Hamburger Programm der SPD enthält tatsächlich noch diesen sehr schönen, ein bisschen altmodisch klingenden Begriff, der natürlich immer auch den neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Aber ernsthaft, es hat ja eine Bedeutung. Und es hat die Bedeutung, dass Politik immer ein bisschen mehr sein muss als Alltagsverwaltungshandeln. Politik muss etwas sein, was darüber hinausweist. Und wir Sozialdemokraten sagen dazu, wir nennen das demokratischer Sozialismus. Und das schon seit vielen Jahrzehnten.
Was heißt das auf europäischer Ebene? Heißt das ein neues Gesellschaftsmodell? Ist das eine Abkehr vom Kapitalismus, der jetzt wieder zur Disposition steht? Oder wie muss ich mir Ihren demokratischen Sozialismus vorstellen?
Zunächst mal müssen wir eine Bestandsaufnahme machen, gerade im Zuge der Wirtschaftskrise auch in Europa. Wir haben gelernt, und viele Mitbürger und Zuhörer haben das sicher auch gelernt, dass der ungezügelte Kapitalismus und die Finanzmarktspekulation an bestimmte Grenzen gestoßen ist. Es ist eben nicht ausreichend, wenn jeder für sich selbst sorgt und es ist für alle getan, sondern es ist offenkundig so, dass auch in diesem Bereich Regulationen und auch Regulierungen auch auf europäischer Ebene erfolgen müssen. Wir brauchen also eine neue europäische Finanzmarktarchitektur. Und auch die Länder, die bisher erheblich Bedenken hatten, das zu tun, ich nenne jetzt nur mal England, aber auch die USA als nicht-europäischer Partner, lassen neuerdings völlig andere Töne hören, weil auch sie gesehen haben, in welche Krisen ihre Länder gerissen worden sind durch die völlig ungeregelte, durch den völlig ungeregelten Finanzmarkt in Europa. Das heißt also, wir wollen, dass auch der Finanzmarkt gesellschaftlich geregelt wird. Das ist ja auch mit vielen anderen Produkten so, die in Deutschland an der Theke verkauft werden. Die brauchen TÜV-Stempel und auch das Auto braucht das. Und wir wollen, dass auch Finanzmarktprodukte einen solchen TÜV-Stempel in Zukunft bekommen.
Das war trotzdem noch keine Antwort auf meine Frage, was Sie sich unter demokratischem Sozialismus vorstellen und ob Sie den Kapitalismus, wie er bisher funktioniert hat, in Frage stellen oder wie Sie sich ein neues Gesellschaftsmodell vorstellen. Denn da muss ja wohl einiges passieren. Wir sind in der tiefsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir uns vorstellen können, und ein Ende scheint mir nicht abzusehen, und wie es weitergehen wird, das wissen auch die wenigsten, und die sagen, dass es wissen, die glaube ich nicht, dass sie es wissen. Es ist doch vieles unklar und viel Angst. Wie soll ein neues, nachhaltiges Gesellschaftsmodell aus Ihrer Sicht aussehen, meinetwegen auf europäischer Ebene?
Was wir feststellen können seit geraumer Zeit ist ja, dass sozusagen eine Renaissance der Politik stattfindet. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass man nicht sagt, der Markt regelt schon alles. Das ist etwas, was Sozialdemokraten schon immer gesagt haben. Sie sind nur nicht immer gehört worden. Mittlerweile wird man gehört, und wenn wir allein auf die Thüringer Situation schauen, dann wird heute auch niemand mehr etwas dagegen haben, wenn zum Beispiel der Staat, sei es die Bundesrepublik oder auch Thüringen, 20% Anteile an Opel halten würde. Das wäre noch vor 2 Jahren als Staatsinterventionismus wahrscheinlich gegeißelt worden. Nein, wir sind ein Stück weitergekommen und ich finde auch in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt schauen, dass die Steuergelder, die die Steuerzahler aufzubringen haben, nicht ohne Verantwortung abgegeben werden. Das heißt, wir brauchen eine Gegenleistung, wir brauchen Sicherheiten und das ist ein Stück mehr demokratische, sozialdemokratische Politik. Es ist sicher noch kein demokratischer Sozialismus, aber es ist ein Stück mehr sozialdemokratische Politik.
Sie haben gesagt, dass wir Sozialdemokraten das immer gesagt haben, dass der Staat sich einmischen muss. Aber die Sozialdemokraten haben ja unter Rot-Grün auch diese Bankenliberalisierung eingeführt, die auch zu dem Wahnsinn und zu dem Chaos geführt hat. War das ein Fehler, sozusagen dem internationalen Finanzmarkt hinterherzuschauen, dem nachzugeben und diese Bankenliberalisierung, die unter Rot-Grün passiert ist, zu machen? War das ein politischer Fehler?
Ich scheue mich nicht, auch Fehler zuzugeben, wobei in diesem Falle wir natürlich eine völlig andere historische Situation hatten. Es war so, dass die Bundesregierung offenbar Angst hatte, erhebliche Marktanteile an den Finanzplatz London zu verlieren. Die City of London hatte zeitweilig ein Drittel des gesamten Bruttosozialprodukts von Großbritannien erwirtschaftet, dass das zum großen Teil Luftbuchungen waren, das wissen wir heute. Und man hat versucht, ein Stück Marktfreiheiten auch für Finanzdienstleistungen in Deutschland herzustellen, natürlich immer in Konkurrenz zur City of London. Dass die Londoner und die Briten so gut damit nicht gefahren sind, sehen wir heute, weil wir mit unseren zum Teil traditionellen und zur Old Economy, wie das damals hieß, froh sind, dass wir sie haben, während die Finanzdienstleister in London ganz erhebliche Einbrüche jetzt im Bruttosozialprodukt zu verantworten haben. Also ich glaube, man muss es aus der historischen Situation heraus sehen. Heute, glaube ich, besteht völlige Einigkeit in der Sozialdemokratie, dass ein unkontrollierter Finanzmarkt in Deutschland und in Europa der Vergangenheit angehören muss.
Sie sagen, der Staat muss regulierend eingreifen, der Staat muss ein Gütesiegel bringen. Jetzt wundert mich, dass es von jemandem zu hören, der für das Europaparlament kandidiert. Wo ist die europäische Verantwortung in dieser Frage?
Die liegt auf der Hand, die europäische Verantwortung, weil jeder Mann, jeder Frau auch, glaube ich, mittlerweile klar ist, dass solche Regelungen in Deutschland allein nicht getroffen werden können. Wir brauchen also eine politisch starke Europäische Union. Wir brauchen also keine Europäische Union, die nur den freien Markt bewacht und ansonsten sich nicht einmischt. Und ich glaube, wenn ich Peer Steinbrück, den Finanzminister, richtig verstanden habe, letzte Woche in Jena, dann gibt es auch schon weitgehende Übereinstimmung zwischen den Finanzministern der Europäischen Union und hoffentlich dann auch im Europaparlament, dass man solche Finanzmarktregeln jetzt schaffen muss. Also wenn, nicht jetzt, wann, dann.
Trotzdem nochmal zum Gesellschaftsmodell, also die Finanzierung, das Finanzwesen ist das eine, aber welche Rolle soll der Staat in der Zukunft spielen, wie soll er sich für die Bürger einsetzen? Es geht um eine moderne Daseinsvorsorge, wie Sie selbst in Ihrem Wahlprogramm schreiben, dass sozusagen wichtige Elemente der Daseinsvorsorge nicht in privater Hand sind, damit Spekulation betrieben werden kann. Also wie kann der Staat eine Gesellschaft wieder für die Menschen da sein und nicht nur für die Wirtschaft, für die, die eine Rendite erwirtschaften und die, die Geld verdienen?
Es gibt in Deutschland eine Vielfalt von Instrumenten, wie Sie gesagt haben, Herr Rose, der modernen Daseinsvorsorge. Da kann man anfangen mit den Stadtwerken, man kann aufhören mit Wasserwerken, aber auch mit Sparkassen. Wir haben Kommunen gehabt, die ihre Wasserwerke privatisiert haben. Mittlerweile müssen sie die mit erheblichen Verlusten wieder zurückkaufen. Wir haben die Situation erlebt, dass die Sparkassen, die über viele Jahre angefeindet wurden von den Großbanken, jetzt auf einmal krisenfest sind, weil sie eben nicht in Luftbuchungen spekuliert haben. Und wir haben die Situation, dass auch die Menschen in den Städten ein Recht haben, zum Beispiel eine gesicherte Mindestversorgung mit Wohnraum zu bekommen. In Erfurt haben wir die Situation gehabt, dass die KOWO, die Kommunale Wohnungsbaugenossenschaft, vor einigen Jahren so notleidend war, dass wir ein Viertel der Wohnungen verkaufen mussten in Erfurt, aber mit dem klaren politischen Ziel, um den Rest zu erhalten und zu sanieren. Und nach den Informationen, die ich habe, scheint das auch zu glücken. Das heißt also, es ist möglich, sowohl ökonomisch zu wirtschaften, als auch im öffentlichen Eigentum, als auch öffentliches Eigentum vorzuhalten. Und das ist die Philosophie der SPD. Wir wollen nicht alles privatisieren auf Teufel komm raus, sondern nur dann, wenn es nachweislich Sinn macht. Und es hat sich gezeigt in der Vergangenheit, dass es an vielen Stellen überhaupt keinen Sinn gemacht hat.
Wir kommen zu einem Thema, was weit weg scheint, aber trotzdem die Gemüter erhitzt, und zwar Europa. Einer, der ins Europaparlament will, ist Holger Poppenhäger. Er wäre dann sozusagen der einzige Kandidat und hätte wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, sein Büro in Erfurt. Herr Poppenhäger, würden Sie dann noch in Erfurt bleiben oder sieht man die nur in Brüssel, wenn Sie es schaffen sollten?
Also wenn ich es schaffen sollte am nächsten Sonntag, dann werde ich mich auf einen gewissen Reisetourismus einrichten müssen. Es ist ja bekannt, dass das Europäische Parlament zwei Sitzungswochen in Brüssel hat im Monat, aber auch eine Sitzungswoche in Straßburg. Die Hintergründe sind ja bekannt, dass die Französische Republik daran festhält, Frankreich also daran festhält, dass sie auch eine wichtige Institution in ihrem Land haben wollen. Das ist eben Teil des europäischen Kompromisses. Der Europaabgeordnete hat die Möglichkeit, sowohl in Brüssel ein Büro zu unterhalten, als auch in seiner Heimatstadt. Für mich ist das Erfurt. Ich würde also in Erfurt ein Büro des Europaabgeordneten, ein Europabüro errichten. Und da sind alle Erfurter natürlich herzlich eingeladen, mit ihren Fragen, Interessen, Anregungen dort vorbeizuschauen. Ich hoffe, es wird ein junges, dynamisches Team dort arbeiten und die Erfurter sind herzlich willkommen.
Die erste Frage, die ich Ihnen stellen würde, wenn ich ins Büro käme, würde sagen, was ist mit dieser eigenartigen Landwirtschaftssubvention und Förderpolitik, dass sozusagen subventionierte Zwiebeln aus Holland die afrikanischen Märkte kaputt machen, und es gibt ein afrikanisches Land, da ist das Nationalgericht, besteht ausschließlich aus Zwiebeln, die werden aus Holland importiert, weil die einheimischen Bauern kaputt gehen. Also könnte man mit der Milch, mit dem Milchpulver und anderen Dingen sozusagen fortfahren, unendliche Liste, das subventionierte Produkte aus EU-Landwirtschaft afrikanischen Bauern, afrikanischen Menschen sozusagen die Lebensgrundlage zerstören. Das ist doch menschenverachtend, oder?
Also die Folgewirkungen von Subventionen sind zum Teil so, wie Sie die beschrieben haben, und die darf man auch nicht kleinreden. Man muss allerdings die Entwicklung der Europäischen Union im Auge haben. Wir haben zu Beginn der römischen Verträge fast den gesamten Etat, den die Europäische Union hatte, für die europäische Landwirtschaft ausgegeben. Es ging damals um Ernährungssicherung, der Krieg war nicht lang vorbei, eine völlig andere Situation als heute. Heute ist es so, dass ein Drittel etwa des Etats der Europäischen Union nur noch für Landwirtschaft ausgegeben wird, ein weiteres Drittel für die Regionalförderung, über die wir vorhin schon sprachen, wo auch Thüringen erhebliche Zuschüsse bekommt, und noch ein weiterer Teil, ein Drittel etwa, auch für soziale Anliegen, also der Europäische Sozialfonds, sodass man nicht mehr sagen kann, dass die Gelder, die Europa ausgibt, im Wesentlichen für die Landwirtschaft gegeben werden. Man muss aber auch ein gewisses Verständnis haben, dass die europäische Landwirtschaftspolitik nur langsam umsteuert. Ich bin dort kein Experte, aber mein Schwager ist Professor der Agrarökonomie und der erklärt mir das dann gelegentlich. Und der Hintergrund ist natürlich, wenn wir auf einen Schlag Subventionen auf Null setzen würden in jedem Bereich, dann würde das bedeuten, dass in Deutschland wahrscheinlich nur noch in der Magdeburger Börde Getreide angebaut werden könnte. Und das wäre es dann. Also wir müssen schauen, dass wir dort die Politik so entwickeln, dass immer weniger Subventionen in die Landwirtschaft gegeben werden, aber mit Augenmaß.
Das heißt aber trotzdem Abschottung, also sozusagen die europäischen Märkte werden abgeschottet, es gehen Subventionen rein, dann werden subventionierte Güter exportiert. Da würde ich die Frage stellen, da muss man dann nicht einen Exportstopp verhängen, sondern für die eigenen Bürger okay. Dann schottet sich Europa ab mit dem Schengener Abkommen. Das heißt, wir schützen uns und unsere europäischen Freunde. Ist das wirklich nachhaltig? Ist das solidarisch im sozialdemokratischen Sinne auch mit den anderen Menschen, die auf dem Rest der Welt leben?
Also sozialdemokratische Politik muss schauen, was auch in den anderen Teilen der Welt ist. Da gebe ich Ihnen recht. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Wohlfahrt der Völker in Europa, für die wir auch Verantwortung haben, zunächst mal entwickeln. Und da finde ich persönlich es einen richtigen Ansatz, dass ein Drittel des Etats der Europäischen Union in die Länder geht, die nun im Moment nun auch Probleme haben, den Anschluss zu halten. Und gerade durch die Osterweiterung der Europäischen Union wird es auf lange Zeit noch eine Reihe von Ländern geben, die Zeit brauchen, um den Anschluss zu bekommen. Dass man gleichzeitig das Ziel 0,7% des Bruttoinlandsprodukts auch für Entwicklungshilfe auszugeben, dass man das nicht aus den Augen verlieren darf und immer wieder anmahnen muss, da will ich Ihnen gern zustimmen.
Was halten Sie vom Schengener Abkommen? Das ist, da gibt es ja Bürger zweiter Klasse und Bürger erster Klasse. Die EU-Bürger, die einen Pass haben, dürfen rein, haben Arbeitsgenehmigung und der Rest wird draußen gehalten. Das ist sozusagen eine Mauer um Europa oder sehe ich das Bild zu hart?
Also das Schengener Abkommen bedeutet ja erstmal, dass wir innerhalb bestimmter Länder, die noch vor kurzer Zeit Grenzkontrollen hatten, keinen freien Warenaustausch, keinen freien Grenzverkehr zwischen Menschen und Dienstleistungen und Waren, dass das abgeschafft worden ist in Europa. Und das ist ja erstmal ein positiver Fakt. Und jeder, der heute in Urlaub fährt und an einer ehemaligen innereuropäischen Grenze vorbeikommt, wo er nur noch die Baracken der alten Zollhäuser stehen sieht, wird sich auch freuen. Die Voraussetzung für weitere Grenzöffnungen auch innerhalb der Europäischen Union, nicht alle Länder nehmen ja bisher am Schengen-Abkommen teil, bedeutet natürlich, dass man auch einen gewissen Gleichklang, einen ökonomischen und sozialen Gleichklang hat und auch einen der inneren Sicherheit. Und man muss bestimmte Kriterien erfüllen, wenn man dem Schengener Abkommen beitreten will. Übrigens hat das jetzt ein Land gemacht, was gar nicht der Europäischen Union angehört, nämlich die Schweiz. Selbst die Schweiz verzichtet mittlerweile auf ihre Grenzkontrollen. Nein, das sind eher positive Entwicklungen und ich würde sie nicht in einen Topf werfen mit dem, was Sie an negativen Problemen zu Recht angesprochen haben, nämlich was an den Außengrenzen der EU im Moment geschieht. Es gibt einen erheblichen Einwanderungsdruck auf die EU, aber auch das bedeutet ja, dass die Lebensverhältnisse in der Europäischen Union natürlich für viele, viele Länder der Welt weiterhin ideal erscheinen.
Was da zu machen ist, das ist dann europäische Außenpolitik, sagen, wenn man sich die EU als ein Staatenverbund sieht, da müsste nachgebessert werden aus Ihrer Sicht. Wie kann man dem Problem der Einwanderung dem begegnen, weiter abschotten oder Möglichkeiten der Einwanderung schaffen? Wie würden Sie das Problem als europäischer Außenminister lösen?
Naja, bevor ich europäischer Außenminister werde, brauchen wir erstmal einen europäischen Außenminister. Und dazu,
der darf sich ja nicht so nennen, stimmt ja.
Brauchen wir zunächst mal eine Verabschiedung des Lissabonner Vertrages. Und der sogenannte Lissabonner Vertrag, das ist der jetzige Stand der Vereinbarung der Verträge auf europäischer Ebene, sieht eine Verstetigung in der Präsidentschaft, aber auch in der Vertretung Europas nach außen vor. Bisher war es ja so, dass alle halbe Jahre die Präsidentschaft in der Europäischen Union gewechselt hat. Und wir konnten jetzt sehen, welche negativen Folgen das auch haben kann, wenn wir ausgerechnet in den Zeiten der tschechischen Präsidentschaft den Rücktritt der dortigen Regierung erlebt haben. In Zukunft soll es so sein, und es liegt letztlich nur noch am Votum Irlands, dass die europäische Präsidentschaft 2,5 Jahre dauert. Und dann auch ein Außenminister, der heißt dann Beauftragter für äußere Angelegenheiten oder so ähnlich, ich habe den genauen Titel jetzt gar nicht im Kopf, auch für 2,5 Jahre jeweils ernannt wird und vom Europäischen Parlament gewählt wird. Das schafft eine bestimmte Verstetigung und das ist erstmal die Voraussetzung aus meiner Sicht, um eine gemeinsame, stärkere Rolle Europas in der Welt zu spielen. Was das für eine Rolle sein wird, davon ist damit noch nichts gesagt.
Ich hoffe, dass also die Themen zur Wahl nicht so einschläfernd sind, obwohl ich manchmal, wenn man jetzt so Musik, also Talks hört, Politik-Talks hört und dann geht es um die Europäische Union, dann geht es um Regulierung, da könnte ich manchmal einschlafen und manchmal könnte ich mich auch aufregen, wenn ich denke, das ist doch völlig unlogisch, was da passiert. Zum Beispiel die Regulierung, da gibt es also, ist Gemüse genormt, da sind Bleistifte genormt, das sind die europäischen Normen und Regulierungen, die schreien manchmal zum Himmel, wo ich mich frage, woher kommt das? Sitzen da Beamte in Brüssel, die nichts Besseres zu tun haben. Ob dafür Margot Poppenmeier Verständnis hat, werde ich ihn fragen. Herr Poppenmeier, die europäische Regulierung, die treibt doch manchmal Blüten, wo man denkt, das geht doch gar nicht. Da müssen wir doch mal große Reine machen, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, vielleicht habe ich ja die Chance, weil ich will dort im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, sofern mich meine Fraktion dorthin entsenden würde, gern auch mit dran arbeiten. Aber im Ernst, es ist ja nicht alles wahr, was an Mythen dort verbreitet wird über die Europäische Union. Wahr ist vielmehr, dass gerade Deutschland immer wieder ein Interesse hatte an europäischen Normierungen, weil wir sind die Exportnation Nummer 1 in Europa. Und natürlich hatten wir immer Interesse, dass die Steckdosen in Portugal so sind wie unsere, damit die Föhns, die wir hier gebaut haben, auch in Portugal in die Steckdose gepasst haben und so weiter. Also Deutschland war immer eines der Länder, das ein großes Interesse an europäischen, europaweiten Normierungen hatte. Und das hat ja für die Bürger auch viele, viele Vorteile gehabt. Die Grenzen sind gefallen und die Produkte, die wir, das ist ja nicht nur der Föhn, über die Grenzen transportieren, sollen ja auch in irgendeiner Form anwendungs- und funktionsfähig sein in anderen Ländern. Dass man es bei der einen oder anderen Stelle übertrieben hat, mag so sein. Ich glaube, gerade bei den Fragen der Gemüse, Gurken, da hat man ja auch auf einen Krümmungswinkel mittlerweile wieder verzichtet. Also man kann alles übertreiben, aber dass es in Europa gemeinsame Normierungen gegeben hat, auf vielen Bereichen. Davon haben die Menschen in Europa auch profitiert. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt mittlerweile durch die Europäische Union Entschädigungsregelungen in ganz Europa bei Bahnverspätungen. Dazu haben sich die einzelnen Länder lange, lange nicht durchringen können, vor allen Dingen nicht die Deutsche Bundesbahn.
Wofür wollen Sie sich, wenn Sie im Europaparlament sitzen, einsetzen? Was wird Ihr Schwerpunktgebiet sein? Was werden Sie als erstes anpacken? Sie haben dann Zugang zu Informationen, zu Papieren. Sie haben also einen großen Mitarbeiterstab dann. Sie könnten also dann viele Sachen vorantreiben. Wo wollen Sie sich profilieren? Was wird Ihr Spezialgebiet werden, wenn Sie es schaffen, wenn Sie im Europaparlament sitzen?
Ich sehe zwei Aufgaben. Und zwar einmal die Informationen, die in Europa anfallen, im Europaparlament anfallen, nach Thüringen zu transportieren. Das heißt also, wir haben im Moment die Situation, dass es keinen sozialdemokratischen Abgeordneten gibt im Europaparlament. Darunter leidet natürlich der Informationsfluss gelegentlich. Und ich glaube, es ist gut für Thüringen, auch gut für Erfurt, wenn wir rechtzeitig angebunden sind an das, was in Europa geschieht. Wenn es über den Filter der Landesregierung oft in den Thüringer Landtag kommt, sind die Informationen so alt, dass wirkliche Normen und auch Veränderungen an europäischen Gesetzen kaum noch möglich sind. Der zweite Fokus und das zweite wichtige Gebiet ist natürlich, Thüringer und Erfurter Interessen im Europäischen Parlament zu vertreten. Ich nenne nur ein Beispiel, wo wir in Deutschland führend sind. Das ist die Frage der Solarindustrie, der regenerativen Industrien. Wir haben mittlerweile in Thüringen gemeinsam mit Sachsen und Sachsen-Anhalt einen erheblichen Anteil an der Weltmarktproduktion. Und natürlich haben wir auch Thüringer und Erfurter Interessen in Brüssel zu vertreten. Und das will ich tun.
Wir wählen am 7. Juni ja nicht nur ein Europaparlament, auch ein Kommunalparlament. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, jetzt am Sonntag zur Wahl zu gehen?
Die Kompetenzen, die seit Jahren in Berlin waren, im Bundestag, sind zum Teil schon ins Europäische Parlament abgewandert. Und viele Kompetenzen, die im Thüringer Landtag waren, sind mittlerweile bei den kommunalen Vertretungen. Und deshalb sage ich, sowohl die Europawahl und auch die Kommunalwahl ist wichtiger, als viele noch im Gefühl haben. Wir haben die Situation, dass in bestimmten Politikbereichen, der bekannteste ist sicherlich der Agrarbereich, wahrscheinlich fast jede deutsche Gesetzgebung auf einer europäischen Gesetzgebung basiert. Die Hörer wissen vielleicht, es gibt sogenannte Richtlinien aus Europa, die geben die Richtung vor, wie der Name schon sagt. Und der Deutsche und Gesetzgeber in Thüringen setzt die dann nur noch um. Aber die Grundentscheidung, in welche Richtung die Politik vorangetrieben wird, die wird in Brüssel mittlerweile getroffen und das in einem außerordentlich hohen Maße. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dort verantwortungsvolle Vertreter haben, die Thüringen und Erfurt gut vertreten dort.
Das heißt, Erfurt ist wichtig, das Kommunalparlament, weil viele Aufgaben an die Kommunen gegeben werden, da viele Entscheidungen getroffen werden. Und das Gleiche ist mit Europa, da ist mittlerweile viel hingewandert. Kann man das in Prozenten eigentlich ausdrücken, wie viele Gesetze oder wie viele Grundlagen für bestimmte Gesetze und Regelungen in Brüssel getroffen werden? Oder ist das gar nicht so richtig festzumachen?
Ich glaube, das wäre eine Aufgabe für eine Doktorarbeit, zu ergründen, wie in einzelnen Politikbereichen die europäische Gesetzgebung welchen Einfluss sie hat. Ich kann sagen, dass im Bereich der Landwirtschaft der Anteil an europäischen Normen wahrscheinlich auf 100% zugeht. Und es gibt andere Bereiche, vielleicht im Bereich der Kulturpolitik, wo die Stadt Erfurt und die Gemeindevertretung, das Kommunalparlament in Erfurt, nach wie vor die höchste Verantwortung hat. Also man muss differenzieren zwischen den Politikbereichen, aber eins ist klar, die Kompetenzzuwächse gibt es in Europa und gibt es bei den Kommunen.
Abschließend, Herr Borken-Poppenberger, wie stellen Sie sich ein Europa mit vielleicht 3-4 Schlagworten vor, Ihr Wunsch-Europa, wenn Sie es sich kneten, basteln könnten, wenn Sie es gestalten könnten, wie würden Sie Ihr Wunsch-Europa beschreiben für die Zukunft?
Ich würde mir ein Europa wünschen, das tolerant ist, das sozial ausgewogen ist, das demokratisch strukturiert ist und das allen die Chance bietet, in diesem Europa ihren Weg zu gehen. Ich wünsche mir ein Europa, wo auch die schwächeren Länder den Anschluss gefunden haben und wo ein hohes Wohlstandsniveau, aber auch ein ökologisch hohes Niveau besteht. Das wäre in kurzen Schlagworten das Europa, was ich mir vorstellen kann.
Das war ein Gespräch mit Dr. Holger Poppenhäger, der jetzt am Sonntag für das Europaparlament kandidiert für die SPD. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, auf
Tschüss.
Wiederhören.
So.